So klang's, als das Wunder 2.0, kann man schon sagen, vom Wildpark erzielt wurde. Das 7:0 Sensationsergebnis vergangener Sonntag im Wildpark. Der KSC schlägt den FC Magdeburg mit 7:0. Aber lieber Boris, erstmal Reihe nach. Ich grüße dich ins ferne Gibraltar. Bei dir schon Hochsommer, wenn ich es richtig sehe.
Ja, hi, Grüße zurück. Ich habe es ja gerade schon vorhin gesagt, so langsam läuft auch bei mir der Ventilator an der Decke. Die Sonne, die knallt schon gut rein hier nachmittags. Es wird wärmer und ich habe schon angefangen, meine ganzen Pullover wegzupacken. Von dem her kommen jetzt die nächsten blau-weißen T-Shirts wieder raus, damit man auch da weiterhin in den Farben durch den Süden schlendern
kann. Apropos T-Shirts, ich habe mir direkt das geile Iron Mike Shirt gegönnt aus dem Shop. Erinnerst du dich? Die neue Kollektion, die rauskam?
Ah, ja. Das, wo diese...
So ein bisschen im Comic-Style.
So Comic-Style, wo er so den Mario Gomez anschwitzt.
Korrekt.
Ne? Ja, geil.
Mega.
Nice.
Ist schon angekommen? Ist angekommen, ist daheim in Karlsruhe. Werde ich mir am Wochenende reinziehen. Habe ich mir direkt zu meinen Eltern schicken lassen. Und bin schon ganz gespannt, es auszupacken. Neues T-Shirt.
Nice.
Wetter macht ja mittlerweile wieder mit. Also hier in München zumindest scheint auch die Sonne. Mein Vater hat mir erzählt, heute in Durlach auch wieder Sonnenschein. Also perfektes Timing.
Super. Dann haben wir den Wetterbericht in der Folge schon mal abgehakt.
Ist auch ein Service. Geil. Also Boris, ja. Ich würde sagen, wir haben heute schon 2-3 Themen mitgebracht. Gehen wir's an. Die Folge wird euch wie immer präsentiert von unserem Partner.
Science by DM.
Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
Da ist VfL Schwein in der Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser.
Der gibt den Hafer. Und wie?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier spricht der Niklas und ihr hört Folge 79 unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbruttler. Mein lieber Boris, wir haben einiges zu besprechen. Und zwar, bevor wir natürlich über dieses sensationelle 7:0 reden wollen, haben wir noch ein paar neue Themen, ein paar News hier auf der Kette und steigen direkt erstmal ein mit den KSC-News. Ja, bittere Botschaft, richtig bittere Pille. Robin Bormuth hat sich das Kreuzband gerissen im Training und wird lange, lange Zeit ausfallen. Sehr, sehr bitter, vor allem, weil er sich ja gerade auch wieder so extrem stark in die Startelf gespielt hat. Abwehrchef zusammen mit Frankie da hinten drin. Viele Spiele zu null. Ich glaube, da hat er auch einen Anteil daran, sowie natürlich alle anderen Defensivspieler. Aber ja, gerade in der Phase jetzt besonders bitter.
Das stimmt. Wie ich finde, sogar so der wichtigste Bestandteil in der Defensive in den letzten paar Spielen hat die Stabilität ja wieder reingebracht. Es gab ja eine Zeit, da war Kobalt dann in der Innenverteidigung erstmal gesetzt und nach dem Braunschweig-Spiel, wo er sich halt ein paar Fehler geleistet hat, war dann Robin Bormuth wieder an der Reihe. Und ich finde halt, seitdem er zurück ist beim KSC, hat Robin einfach 120% gegeben bei jedem Spiel.
Deshalb, einer hat mir geschrieben, seitdem er bei uns in der Folge zu Gast war.
Ja, das kann auch gut sein, ne? Dass da die Brudler-Aura was gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz wird er uns auf jeden Fall fehlen. Jetzt haben wir zwar im vergangenen Spiel wieder die Null gehalten, weil da natürlich auch die gesamte Mannschaft daran beteiligt ist. Es ist jetzt nicht nur ein Spieler oder zwei, sondern es ist mal ein Mannschaftsding. Aber dennoch sollte jetzt beim nächsten Spiel zum Beispiel Schalke oder so, die können auch immer mal wieder gefährlich werden, auch wenn sie gegen unsere Freunde aus Berlin auf den Sack gekriegt haben. Aber das ist halt so ein Spieler, den du eigentlich immer dabei haben willst. Und das ist schon sehr schade, dass er sich jetzt das Kreuzband gerissen hat. Hat ein bisschen was von seiner letzten Verletzung, als er bei uns war, das erste Mal. Ne, da hatte er auch irgendeinen Sprunggelenksbruch oder irgendeine Verletzung. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern.
Fuß, glaube ich, irgendwas.
Oder Fuß, genau. Und war dann lange raus, kam dann wieder und dann war sein Stammplatz ja weg. So, und jetzt muss man halt schauen. Ne? Ich meine, die Konkurrenz, die ist ja hochgegangen. Beifuß hat sehr, sehr gut gespielt. Und wenn er reinkommt, Kobalt natürlich, Frankie sowieso, der hat jetzt auch wieder ein Tor gemacht, sein erstes Saisontor. Ja, sehr, sehr schade. Aber ich muss trotzdem sagen, Chapeau auch an die Fans und die auch da ein Banner hochgehalten haben.
Und auch die Mannschaft auch mit einer schönen Aktion
Mannschaft
hat ja
generell,
sein Trikot.
Also, es zeigt halt, wie wichtig Robin Bormuth geworden ist. Ja, auch nach seiner Rückkehr, auch wenn man am Anfang nicht so genau wusste, wie das ja von der Fangemeinde aufgenommen wird, dadurch, dass er ja bei Lautern gespielt hat und dass er gegangen ist und so weiter. Aber ich finde, alles hat gut funktioniert mit der Rückkehr und leider hat er sich jetzt verletzt. Wünschen ihm natürlich auch auf diesem Wege nochmal eine gute und schnelle Besserung und hoffentlich ist er dann ja in der Hinrunde vielleicht, Ende der Hinrunde, wieder fit. Das dauert ja immer so 8-9 Monate, bis man da wieder voll spielfähig ist nach einer Kreuzbandverletzung.
Ich wollte gerade sagen, Du bist da ja auch Leitgenosse sozusagen, hast das ja selber schon mal erlebt. Wie fühlt man sich da als Profi? Vielleicht kannst du es da mal ein bisschen in die Gefühlswellen mitnehmen. Ich hatte noch keinen Kreuzbandriss, Gott sei Dank.
Ja gut, als Profi weiß ich nicht. Zu der Zeit war ich jetzt so kein Profi. Da war ich glaube 14, 15, also ich war sehr, sehr jung. Und das erste Mal, als mir das passiert ist, da habe ich von so einer Verletzung halt noch nie gehört. Man hat es auch erstmal konservativ behandeln wollen. Dann habe ich mir das Knie nach 9 Monaten später, also nach Reha und dem ganzen Kram, nochmal gerissen bzw. nochmal verdreht und bin dann sofort in die Arkus-Klinik nach Pforzheim, wurde ich dahin geschickt und wurde dort operiert. Übrigens vom selben Doktor wie Mike Franz damals. War auch eine sehr, sehr witzige Geschichte. Haben wir auch mal drüber gesprochen.
Stimmt, mit Mike Franz. Ja, auch im Podcast drüber gesprochen, ne?
Genau. Ja, und das war halt sehr, sehr bitter, ne? Wenn du dann so eine Geschichte durchleben musst, wo du erstmal eine OP hast, dann 6 bis 8 Wochen, wo du wirklich ruhig bleiben. Also du musst halt dein Bein ruhig stellen, du kannst nicht viel tun, bist dann auf Krücken unterwegs, dann Reha und Reha ist halt immer schwierig. Also ich kann mich noch erinnern, manchmal hast du Tage, wo du denkst, ja, es läuft, ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann denkst du, ich kann noch mehr, also ich kann noch mehr Gewichte stemmen oder noch mehr Bewegung machen und irgendwann mal tut es wieder weh und dann hast du wieder einen Rückfall. Das heißt, man muss halt auch da immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und dem Knie halt die Zeit geben. Und man sieht es halt, viele Spieler, die zu schnell zurückkommen nach einer Kreuzbandverletzung, die haben dann wieder Probleme und müssen wieder operiert werden. Und da muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich bin mir sicher, die ärztliche Abteilung und auch die Physios und so weiter um Robin herum, die werden natürlich alles dafür geben, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und stark bleiben und natürlich den Zuspruch, den er von den Fans kriegt und von der Mannschaft und mit Sicherheit auch von Familie und Freunden, das wird ihm helfen. Und er ist ein starker Typ, guter Kampfgeist, stand ja da auch dem Banner drauf. Und
genau, ich kann es gerade nochmal zitieren, weil ich es gerade nochmal mir vor Augen geführt habe. Mit deinem Kampfgeist kommst du stärker zurück. Gute Besserung, Robin. Also auch da von der aktiven Fanszene auch alles Gute. Den schließen wir uns beide natürlich an. Den Genesungswünschen. Gute Besserung, Robin, an der Stelle. Er hat auch selbst nochmal einen emotionalen Post auf Instagram verfasst. Ich finde, er hat auch sehr schöne Worte gefunden. Auch, dass er sich sehr wohl fühlt beim Verein und mittlerweile echt.
Ja, das Ding ist,
guten Rückhalt hier hat
was,
vor allem.
Was mich auch noch positiv überrascht hat, war, dass er ja am Tag, wo die Diagnose ja feststand, dass er am selben Abend noch bei den Supporters war, bei der Nachspielzeit, also bei dem Fan-Talk. Das heißt, auch da hat er durchgezogen und war für die Fans da, 2 Stunden, 3 Stunden. Und das macht nicht jeder. Also ich weiß, wie gesagt, wenn du eine Diagnose kriegst, dann willst du eigentlich gar nicht mit irgendjemandem reden, aber ich glaube, die richtige Ablenkung für ihn war wahrscheinlich genau das und der Termin war ja schon lange geplant. Das zeigt natürlich auch, dass ihm die Fans schon am Herzen liegen und fand ich eine tolle Geste, dass er auch da trotzdem vorbeigeschaut hat.
Safe. Die nächste News, Boris, und zwar betrifft die schon unseren Kader für die kommende Saison, denn Igor Matanovic hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, wo er ja unter Vertrag steht, vorläufig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das habe ich erstmal aufgenommen und war mir dann auch nicht so sicher, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Heißt es, dass man ihn vielleicht doch nochmal ein Jahr ausleihen kann? Aber so wie ich die Pressemitteilung von Eintracht Frankfurt vom 14. März vernehme, ist doch schon eindeutig da zu erkennen, dass Igor fester Bestandteil der Mannschaft sein wird, dass er bei der Eintracht Bundesliga Luft schnuppern will. Ich glaube, das kann man ihm nicht verübeln. Sportvorstand Markus Krösche wird da mit den Worten zitiert. Igor wird ab Sommer ein fester Bestandteil unserer Mannschaft sein. Heißt, man plant fest mit dem 1,94 Meter großen Stürmer, der aktuell unser bester Torschütze ist, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema Leihspieler. Scheint ja ein gutes Modell zu sein. Junge Spieler können sich bei uns anscheinend sehr, sehr gut entwickeln unter dem aktuellen Trainergespann. Da muss man, glaube ich, alle mit ins Boot nehmen, die da eine sensationelle Arbeit leisten. Und umso bitterer ist es halt dann nun mal, dass solche Spieler zwar bei uns den Step machen nach oben, nach vorne, eine Leistungsexplosion erfahren. Das ist ja Igor nicht der Erste. Das war ja bei Mikkel Kaufmann genauso. Und dann leider Gottes wieder von dann ziehen und Basti Freis sich wieder was Neues überlegen muss.
Ja, schade, dass er nicht bei uns bleibt, aber gut. Ich meine, von Beginn an war es ja klar, dass wir keine Kaufoption haben. Matanovic kam ja eigentlich mehr so wegen der Kadergröße oder Stürmer. Kadergröße in Anführungsstrichen.
Und überleg dir mal, wie der Transfer am Anfang noch zerrupft wurde.
Ja, ja, natürlich. Guck mal, wir hatten
Das fand ich auch echt ohne aller Sau.
Wir hatten ja noch Tim Rossmann und so weiter, Bude Zivzivace, Schleuse. Und zu Beginn hat ja Matanovic schon lange gebraucht, um ins Spiel oder in sein Spiel mit dem KSC zu finden. Und ist dann plötzlich explodiert. Das haben wir ja schon oft thematisiert. Das war ja genau wie mit Mikkel Kaufmann damals. Aber es war von Beginn hat man ja Kommentare gesehen, Gott sei Dank keine Kaufoption, der geht eh wieder. Und jetzt macht er Tore wie am Fließband und hat sich voll rein integriert in die Mannschaft und ist eine beliebte Personalie. Und war schnell klar, dass er natürlich Bundesliga spielen möchte und mit Frankfurt natürlich, der hat ja da Vertrag und hat nochmal verlängert. Das heißt, er ist ein Spieler von der SGE und muss man akzeptieren. Da will der Spieler hin, ist für seine Karriere mit Sicherheit ein wichtiger, ein großer Schritt. Ob er dann spielen wird oder nicht, das wird man sehen bei Eintracht Frankfurt.
Zumal die, glaube ich, auch an Can Uzun dran sind von Nürnberg. So, die werden sich im Sturm deutlich verstärken. Also hoher Konkurrenzkampf, gar keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die halt wieder international spielen sollten, brauchst du halt die Breite im Kader.
Ja, und sein Traum ist ja auch, für die kroatische Nationalmannschaft zu spielen. Und natürlich ist das auch einfacher zu erreichen, wenn du in der Bundesliga spielst, als in der zweiten Liga. Und jetzt wurde er wieder nominiert für die U21-Nationalmannschaft, spielt jetzt gegen Andorra und Portugal. Für mich natürlich als Kroate ganz spannend, den weiter zu verfolgen. Hat auf jeden Fall das Potenzial. Aber für den KSC natürlich sehr, sehr schade, weil es halt wieder so eine Mikkel-Kaufmann-Aktion war, dass man jemanden ausgeliehen hat, keine Kaufoption. Wobei wir ja bei Mikkel ja die Kaufoption hatten, aber sie nicht ziehen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Nichtsdestotrotz müssen wir das akzeptieren. Es ist bitter, uns werden die Tore fehlen, aber du hast schon gerade gesagt, es zeigt, dass man trotzdem junge, giftige Spieler an Land ziehen kann und die dann zu Top-Stürmern entwickeln kann. So, und wenn wir jetzt im Sommer wieder zuschlagen und vielleicht uns mal einen Stürmer wirklich fest verpflichten oder wenigstens eine Kaufoption sichern, dass man die ziehen kann, wenn es läuft, dann machen wir schon mal einen Schritt nach vorne. Aber ich hoffe, dass wir keine weiteren Leihen mehr tätigen, die ja keine Kaufoption beinhalten. Und das Gleiche wird auch passieren mit Paul Nebel, wo wir auch nicht wissen, was passiert.
Ja, bei Paul Nebel habe ich so ein bisschen noch die Resthoffnung, dass wenn Mainz absteigen sollte, dass dann vielleicht sich nochmal eine neue Situation ergibt, beziehungsweise man dann vielleicht tatsächlich noch eine Lösung findet, sollte er von sich aus halt sagen, er will tatsächlich dann auch bleiben. Und wer weiß. Oder Boris, du hast auch schon angedeutet, ein mögliches Szenario, wir spielen gegen Mainz in der Relegation, gewinnen und dann hat sich's erledigt.
Wunschgedanke.
Halt, stopp, ganz kurz, ernsthaft bleiben, Spaß beiseite. War natürlich nur ein Joke an der Stelle. Aber du hast ein Thema vorgegeben, gerade eben bei Igor, das können wir auch noch aufgreifen. Vier KSC-Spieler sind nämlich für Nationalmannschaften nominiert. Jetzt ist ja Länderspielpause erstmal angesagt und Budu ist ja auch schon direkt nach dem Spiel, nachdem er seine zwei Buden gemacht hat im Wildpark, ins Taxi und ab zum Flughafen und ab zur georgischen Nationalmannschaft. Der ist nämlich der Einladung dort des Verbandes gefolgt und spielt in der UEFA Pro Qualifying Playoff gegen Luxemburg am 21. März. Und darüber hinaus sind aber auch David Herold für die deutsche U20 nominiert. Der reist ins spanische Trainingslager ab Und die spielen zweimal gegen Frankreich am 22. und am 25. März. Und Paul Nebel ist erneut auch wieder für die U21-Nationalmannschaft, für die Deutsche, nominiert. Und da gibt es ebenfalls Tests, und zwar doppelt mit Spielen gegen Kosovo am 22. März und gegen Israel am 26. Und eben Igor, du hast gerade gesagt, kroatische U21-Nationalmannschaft, auch er ist berufen worden und trifft auf die Auswahl von Andorra am 21. März. Und auf Portugal am 26. auf deren U21. Also wer unsere Jungs da verfolgen will, da gibt es bestimmt auch die Möglichkeiten, das irgendwo zu streamen und sich das anzuschauen. Finde ich immer wieder spannend, auch Spieler aus dem Verein bei der Nationalmannschaft zu verfolgen und gucken, was sie da für eine Figur machen, wie sie sich da präsentieren. Mhm. Und vor allem am wichtigsten, gesund bleiben.
Das stimmt. Also ich werde mir auf jeden Fall ein Georgien-Spiel angucken. Ich bin ja sowieso zu Hause noch und kuriere die Sprunggelenks-OP aus, die gut verläuft. Aber Budu Tsivtsivadze hast du gerade angesprochen, 2 Tore gemacht am vergangenen Wochenende. Der ist, glaube ich, sowas von angekommen in Karlsruhe. Fühlt sich so 10 wohl.
10 Saisontore mittlerweile.
Ja, das ist schon beachtlich. Und wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, thematisiert, dass er ja die meiste Zeit davon von der Bank kam. Und jetzt hat er sich, wie kann man es denn am besten erklären? Er hat jetzt wieder Startelf oder seinen Startelf-Einsatz bekommen, aber auch nur, weil man umstellen musste. Aber darüber reden wir gleich.
Aber jetzt hat er ja mal ganz laut an Eiches Trainertür geklopft am Sonntag, um mal in Eiches Schalke zu bleiben.
Ich glaube, der hat einfach die Tür aufgemacht.
Hat die Tür eingetreten.
Ja, so jetzt, was ist da los? Aber ich finde, Eiche hat es ja super gesagt. Er wollte ihm unbedingt nochmal so einen Push geben für die Nationalmannschaft. Und das hat Budu sehr, sehr gut angenommen, dieses Geschenk. Er hat sich's verdient mit Sicherheit im Training und hat sich's auch natürlich mit der Leistung jetzt nochmal verdient und geht jetzt mit 100% Elan in die Playoffs für die EM und hoffentlich beflügelt ihn das und hoffentlich packt es Georgien in die oder zur Europameisterschaft, weil man oft sieht, dass wenn man in der Nationalmannschaft solche Erfolge feiert, man sogar mit noch mehr Selbstvertrauen und noch mehr Elan zurück in die Liga zurückkommt. Und das würde ich ihm wünschen. Und umso mehr freut es mich, dass wir ihn nicht abgeben müssen jetzt im Sommer, sondern er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Wer weiß, vielleicht wird ja noch mal verlängert. Er ist jetzt vor kurzem 30 geworden. Aber wie sagen wir so schön, Alter schützt vor Klasse nicht.
Bingo, auch das ein wiederkehrender Spruch, der immer wieder seine Gültigkeit beweist in Form von lebenden Beweisen und lebenden Beispielen. So auch bei Budu. Ja, Boris, dann würde ich sagen, können wir mal an die KSC-News einen Haken machen und uns auch gleich mal dem nächsten...
Aha, warte. Eine noch.
Sag.
Der nackte Mann ist wieder da.
Der nackte Mann. Wie konnte ich das vergessen?
Ja, das fällt mir gerade noch ein, wo ich dich jetzt gerade sehe, oberkörperfrei. Von dem her, Spaß beiseite. Der nackte Mann ist wieder da und ich glaube, er hat dafür gesorgt, dass das Stadion mit diesem hervorragenden 7:0 nochmal eingeweiht wurde. Und jetzt war eine gute Premiere und jetzt können wir die Brücke schlagen zum Spiel, Niklas.
Wunderbar. Was ich aber auch noch krass fand, kann ich jetzt auch noch erwähnen, wenn du auch noch reinkriegst, kriege ich auch noch mal rein. Es sind schon alle Tickets für das Heimspiel gegen St. Pauli weg. Die gingen gar nicht in den freien Verkauf, gell?
Ah, doch, ich glaube, die waren so eine Viertelstunde im freien Verkauf.
Ja,
und dann waren alle Sitze weg.
Richtig
aber
krass. Stimmt, die waren kurz im freien Verkauf, aber richtig schnell weg.
Ja, es sind, oder ein paar Kumpels schreiben mir noch, ja, manchmal kommen hier noch der ein oder andere Sitz rein, so wenn die im Resale sind oder im Zweitmarkt oder Marktplatz oder wie das heißt. Aber ja, es sieht ganz so danach aus, dass wir beim nächsten Heimspiel 2030 gegen FC St. Pauli ein ausverkauftes Haus haben werden.
Auch wieder ein Abendspiel. Das ist krass, gell? Wie viele Abendspiele wir jetzt hatten in letzter Zeit.
Ja, das ist toll. 3 Heimspiele jetzt. Das ist unser 4. glaube ich, gegen St. Pauli dieses Jahr. Wir hatten das gegen Hertha, dann hatten wir das gegen
Wiesbaden?
Fürth und Düsseldorf. Und jetzt nochmal St. Pauli.
Na, Wiesbaden war auch ein Abendspiel.
Wiesbaden war ein Abendspiel? Mhm.
Freitagabend.
Ah, ich meine, du meinst das Topspiel Samstagabend?
Nee, ich meine allgemein abends. Also
ach so, ich dachte, du meinst Topspiel, so Samstagabend, Topspiele. Ja, gut, okay, Wiesbaden noch Und dann, ja gut, dann hatten wir noch weitere Abendspiele. Ich glaube, Hannover waren wir auch auswärts abends an einem Freitag. Ja, naja, trotzdem toll. Ich glaube, die Karlsruher, die freuen sich alle, wieder ins Stadion zu gehen. Ich finde das einfach klasse, dass wir zum Beispiel am vergangenen Wochenende über 27.000 Fans im Stadion hatten. Überleg dir mal, das war früher ein ausverkaufter Wildpark.
Mega.
Und jetzt haben wir einen Zuschauerschnitt von, weiß nicht, 25.000 oder sowas.
Ich habe es offen, weil ich es nämlich auch noch thematisieren wollte. Richtig geiler Zuschauerschnitt, 25.798. Ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, das ist mehr als in den 90ern zu Bundesliga-Zeiten. Gut, da war der Wildpark auch nochmal anders ausgeschaut. Aber ich meine, es gibt ja auch allen Grund dazu, rauszufahren und ins Stadion zu gehen, weil ich glaube, mehr Spektakel wie jetzt am Sonntag kann ich gar nicht kriegen. Und 4:0 war ja vorher Standardergebnis. Daran haben wir jetzt gearbeitet, dass es nicht mehr das Standardergebnis wird, sondern sogar nochmal was draufgeschraubt. Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal die ganz gute Brücke, um mal auf das Spiel jetzt einzugehen, weil ja, da waren natürlich schon einige Geschenke dabei, aber dennoch war das eine herausragende Mannschaftsleistung. Sonntag, 17. März 2024. Der neue Wildpark hat sein erstes 7:0 erlebt. Man kann es als das zweite Wunder vielleicht sogar vom Wildpark bezeichnen, Boris. Also, mir fällt dazu eigentlich fast nichts mehr ein.
Ich habe niemals damit gerechnet, dass das so ausgeht. Vor allem jetzt gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. Also im Mittelfeld nicht so weit weg von uns, natürlich unter uns Magdeburg. Aber das Hinspiel allein war ja schon sehr knackig. Ich glaube, das ging mit 1:1 aus, wo wir in der letzten Minute noch einen Gegentreffer...
Schleuse mit dem sensationellen Tor von der Mittellinie.
Genau, aber 7:0 zu Hause gegen Magdeburg, nachdem man in Kiel ja durch so ein, ich sag mal, Kacktor 1:0 verliert, ist schon ein Statement. Und diese Statistik der letzten vier Spiele, 9 Punkte, 15:1 Tore, das ist unglaublich. Und ich glaube, auch in der Rückrundentabelle sind wir jetzt auf Platz 2 hinter St. Pauli. Das ist einfach verrückt und genau, dass die Mannschaft nicht aufgehört hat, Fußball zu spielen nach 2-3-0, sondern weiterhin den Fuß auf dem Gaspedal hatte, das hat mich gefreut und natürlich auch alle Fans. Und ich glaube, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, super Werbung dafür, in den Wildpark zu gehen.
Vor allem Magdeburg kam ja auch mit einer, würde ich mal sagen, relativ stabilen Defensive an. Mhm. Die hatten vor dem Spiel, bevor es losging, 34 Gegentore. Und in 26 Spielen, also deutlich schon ein paar weniger, als wir sie gefangen haben. Und ich weiß auch noch, wie Eiche auf der PK gemahnt hat, man soll jetzt sich sozusagen nicht auf ein Spektakel einstellen, sondern man soll sich darauf einstellen, dass Magdeburg viel den Ball hat, spielstarke Mannschaft und das wird hier nicht easy peasy. Im Nachhinein kann man sich als Zuschauer vielleicht ein bisschen verarscht vorkommen, aber ich glaube, jeder mit ein bisschen Fußball-Sachverstand hat genau verstanden, wie Eiche das gemeint hat, weil es war ja nun mal bis dato so, ne? Magdeburg war halt eine spielstarke Mannschaft. Ich glaube, das sind sie immer noch. Die haben halt einfach einen unfassbar gebrauchten Tag erwischt. Ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Das soll die Leistung der Truppe nicht schmälern. Ich finde, Eiche und sein Trainerteam haben sie richtig gut eingestellt. Vor allem, wir können es ja mal ein bisschen jetzt auf die Aufstellung eingehen, nachdem es ja auch personelle Rückschläge gab. Wir haben es erwähnt, Robin Bormuth mit Kreuzbandriss nicht dabei gewesen. Davor absolute Stammkraft, hatte richtig stark für eine Stabilität in der Defensive gesorgt. Dann ist Nikolai Rapp verletzungsbedingt ausgefallen. Der wurde ja mit muskulären Problemen, glaube ich, in Kiel ausgewechselt. Dranko Burnic war, glaube ich, gelb gesperrt. Also unsere beiden potenziellen Sechser, beziehungsweise zwei defensivere Mittelfeldspieler, gar nicht zur Verfügung. Dementsprechend musste Eiche und sein Team umstellen. Und man hat es in der Formation gesehen. Wir sind wieder auf ein 4-4-2 gegangen. Patrick Drewes im Tor, gar keine Veränderung. Veränderung in der Verteidigung. Marcel Beifuß ist aufgerückt für Robin Bormuth. Da hatte Eiche, ja, streng genommen eigentlich auch nur zwei Optionen, ob es Christoph Kobalt wird oder Marcel Beifuß. Er hat sich für den richtigen entschieden, würde ich mal behaupten, denn er hat auch noch ein Tor mit dazu gesteuert, hat sich belohnt für eine starke Leistung. David Herold auf links sowieso seit Wochen gesetzt. Ich finde, der wird von Spiel zu Spiel besser. Auch was der an Offensivaktionen hat, richtig, richtig stark. Ich glaube, da kann man sich auch sicher sein, das habe zumindest ich auch schon vernommen aus diversen Kreisen, dass da die Kaufoption oder das Ziehen der Kaufoption auch nur eine Frage der Zeit ist. Ich würde mich tierisch freuen. Ich glaube, der Junge, der macht richtig Bock und der hat auch echt, echt viel, viel Potenzial und macht es jetzt schon sensationell, hat sich zu einer absoluten Stammkraft entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Also er gehört dazu, zu diesen jungen Spielern, die sich einfach ja richtig gut weiterentwickeln. Hat ja auch Pippo Heise, ich sag mal, überholt auf der Position und macht seine Dinge sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, der Verein, also so vernehmen wir das zumindest oder habe ich das auch jetzt mitbekommen, dass man sich da ja wirklich ins Zeug legt, dass man da die Kaufoption ziehen kann. Und das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für uns. Und hat man ja auch jetzt gesehen, die Umstellungen, die Christian Eichner jetzt die letzten Spieltage immer machen musste, die haben immer Früchte getragen. Aber ich muss sagen, eine Sache hat er recht gehabt, als er uns gewarnt hat mit Ballbesitz, denn lustigerweise habe ich nebenher gerade mal geschaut, Magdeburg hatte tatsächlich 60% Ball über das ganze Spiel und hat auch 200 Pässe mehr gespielt als wir.
Gut, aber Boris, spätestens aber seit Braunschweig wissen wir, dass du davon nichts kaufen kannst.
Ja, ja, genau, das darauf wollte ich. Abgerechnet wird vorne im Strafraum und da haben wir einfach eine viel bessere Leistung gezeigt. Ja? Ich sehe alleine hier 25 Torschüsse, das ist schon verrückt. Aber unglaublich, dass wir, ich glaube, war das 1-0 von Franke?
Ja, Standardtor.
Boris, ich wollte gerade sagen,
ein Standardtor.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte anfangen Standardtor. Mit dem ersten Tor. Die
ich habe auch gedacht, wollt ihr mich verarschen?
Ich wollte gerade damit anfangen. Und zwar nicht nur die Umstellung hat Früchte getragen auf dem Feld, sondern auch, ja, was vielleicht die Spielstruktur anbelangt. Denn der KSC, wie du schon gesagt hast, hat mal wieder nach einem ruhenden Ball ein Tor erzielt. Und das war Marcel Franke mit seinem allerersten Saisontor dieses Jahr. Wahnsinn, sehr, sehr schöner Kopfballtreffer, muss man auch sagen. Schöne Flanke. Und ja, 1-0 KSC ganz früh. Und die Jungs, die haben angefangen, dann vorne ein bisschen zu drücken. Weil die nächsten zwei Tore, Niklas, das waren ja eigentlich Geschenke serviert auf dem Silbertablett.
So kann man es sagen. Also da war frühes Pressing auch absolut zielführend. Magdeburg eigentlich spielstark und eigentlich die große Stärke von denen, hinten raus zu zocken. In dem Fall haben sie sich zweimal das Ei selber reingelegt. Ich weiß gar nicht, welcher Magdeburger Verteidiger, ich glaube es war Heber, der in der Situation beim 2-0 den Ball von Torwart Reimann bekommt. Und ja, ihn dann einfach in die Mitte vertändelt. Budo steht goldrichtig, schirmt den Ball noch richtig stark ab und zieht dann einfach irgendwie vom Elfmeterpunkt gefühlt knallhart ab, flach ins Eck und es steht 2-0. Und er macht genau das, was ein Stürmer machen soll. Ja? Eklig sein, draufgehen, unangenehm sein, unter Druck setzen, die gegnerischen Verteidiger. Und in dem Fall absolutes Glück des Tüchtigen mit einem sehr starken Abschluss, weil er da noch ein bisschen verzögert. Ich habe dann auch gedacht, so Junge, schieß doch. Aber nee, er hat alles richtig gemacht.
Ja, vor allem auch beim 3-0 dann. Ne? Im Prinzip war das wie eine Kopie.
Ja.
Auch da wieder schnell angerannt. Der Torwart macht einen fatalen Fehlpass und Budu einfach kaltschnäuzig rein das Ding, humorlos. Und 3-0 nach 25 Minuten, gucke ich gerade nochmal. Also ja, sehr, sehr schnelle 3-0-Führung und der Deckel war ja im Prinzip schon drauf, weil man hat einfach verspürt, wie verunsichert die Magdeburger waren. Nach jedem Tor sind die da ganz kurz in den Kreis und haben sich nochmal die Meinung gegeigt oder gesagt, ey,
ach, 3-0,
hinten, gell? Ja, hinten wird nicht mehr gespielt, kloppt den Ball nach vorne, haben die aber auch nicht irgendwie hinbekommen. Und dieser Mix aus, wann geht der KSC ins Pressing, und wann nicht? Also Magdeburg wusste nie genau, wann laufen jetzt unsere Jungs an, wann lassen sie sich mal fallen und lassen die Magdeburger mal ein bisschen das Spiel aufbauen und irgendwann mal passiert ein Fehler und dann zack. So. Und ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Das sagt ja auch Eiche immer, man muss immer diese Mitte finden, wie man agiert. Das Gleiche auch im Defensivverhalten. Und da ist die Mannschaft aktuell auf dem besten Wege. Ja, wir haben nur ein Gegentor in den letzten vier Spielen kassiert.
Ja.
Das sagt einiges. Und so langsam tragen auch die ganzen Sachen Früchte. Und es macht einfach Spaß. Und das, wie ich schon gesagt habe, dass die Mannschaft da nicht irgendwie anfängt, die Handbremse dann anzuziehen und das Spiel locker runterkegelt, sondern auch was ein bisschen für das Torverhältnis tut. Das hat auch dann Paul Nebel nochmal gezeigt. Und zwar kurz vor der Halbzeit gab es dann auch da wieder einen super Angriff, wo ja letztendlich
Herold Paul Nebel eingeleitet.
Genau, Herold leitet das Ganze ein und ich glaube, Paul Nebel war es dann, der links ins Eck reinschiebt, 4-0 vor der Halbzeit.
Bodo schirmt noch richtig gut ab, wenn er das beabsichtigt gemacht hat, mega stark, wenn er das wusste. Oder ob er den einfach so gut Glück nochmal gefährlich in die Mitte abchippt. Ja. Aber Paul Nebel auch sahnestarker Abschluss, humorlos, flach in die Ecke mit der Innenseite, platziert, nichts zu halten. Und ja, ich glaube, spätestens dann war klar, dass der Deckel drauf ist. Magdeburg zuvor noch eine Chance durch Ito gehabt, da nochmal zu verkürzen. Aber ja, ich glaube, spätestens dann war denen klar, dass sie nichts mehr erholen, dass da kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Was ich stark fand, das hat man auch im Fernsehen gut mitbekommen, dass die Magdeburger Fans dann auch weiter bedingungslos ihre Mannschaft supportet haben. Ich glaube aber irgendwann gegen Ende haben sie sich mal umgedreht und dann nicht mehr zugeschaut, weil sie dann wahrscheinlich dachten, jetzt verpassen sie ja auch nichts mehr. Ja, aber du sagst 4-0, zur Halbzeit eigentlich schon der Deckel drauf und dann kommen wir raus. Ich glaube Magdeburg mit 3 Wechseln, haben da echt nochmal probiert, das System komplett umzustellen. Aber das ging in die Hose.
Das stimmt. Genau, also 4-mal gewechselt. Und man dachte sich, okay, Magdeburg, vielleicht treten sie nochmal anders auf. Aber innerhalb von, ich glaube, 60 Sekunden hatten dann Marcel Beifuß und Igor Matadovic eine andere Idee. Ja, Marcel Beifuß staubt sehenswert ab, beziehungsweise staubt ab nach einem sehenswerten Abschluss von Leon Jensen, ja, der den Ball da ans Lattenkreuz hämmert, volleymäßig. Ja. Und Marcel Beifuß dann mit dem Kopf zu seinem ersten Saisontor.
Ich bin mir sicher.
Ja, ich glaube auch, erstes Saisontor. Ja, auf jeden Fall tolle Geschichte, auch für ihn natürlich. Wir haben es vorhin angesprochen, wir hatten Beifuß oder Kobalt als Option für die Innenverteidigung. Wer wird Robin Bommuth ersetzen? Und Beifuß hat sich jetzt auch da mit einem Tor letztendlich belohnt. Das heißt, 2 Innenverteidiger waren torreich. Gemeinsam mit Beifuß und Franke haben dann unsere IVs jeweils ein Kopfballtor erzielt. Auch sehr interessant. Zudem hieß es ja eine lange Zeit, wir machen zu wenige Kopfballtore. Und jetzt haben wir 2. Das darf auch nochmal gesagt sein. Und kurz darauf, Igor Matanovic durfte auch mal zuschlagen. Und zwar in der 51. Minute dann so ein halber Chip, glaube ich. Also ein schöner Ball in den Lauf. Ich weiß gerade gar nicht mehr von
was,
wem.
Was glaub, dritte Geschenk des Tages. Ich glaube von Jamie Lawrence, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der da den Ball irgendwie nochmal Richtung eigenes Tor mitführen will, um ihn abzuschirmen, aber ihn quasi perfekt für Igor vorlegt. Und ein Stürmer der Klasse von Igor lässt sich das nicht nehmen, chippt ganz cool über den Goalie vor der Gegengerade, lässt sich feiern. 11. Saisontor, 51. Minute, es steht 6-0.
Schon verrückt. Und dann wussten wir auch nicht mehr, okay, wann fangen unsere Leute jetzt an, ein bisschen, ja, vielleicht zu wechseln oder einen Fuß vom Gaspedal zu nehmen, aber nichts war. Also wir hätten locker noch ein paar machen können. Also ich glaube, 10 Minuten später kamen dann schon die ersten Wechsel. Tsivtsivadze durfte dann Feierabend machen nach 66 Minuten. Wahrscheinlich auch ein bisschen gepaart mit, du hast schon 2 Tore und Georgen braucht dich noch. Und dann durfte Kobalt noch für Marcel Franke rein. Später kam dann noch, ich glaube, Marco Tiede für Jung und genau. Dann durfte auch Matanovic später vom Feld gehen. Für ihn kam dann Ersungur, was ja natürlich für uns auch was sehr, sehr Tolles ist. Auch da wieder Jugendspieler vom KSC, die Profiluft schnuppern. Ersungur war jetzt schon 1-2 Mal, glaube ich, auf dem Feld. Mhm. Aber später kam auch noch Louis Ben Fahad, der auch eine große Chance hatte, tatsächlich ein Tor zu erzielen. Denn auch da gab es wieder, wenn ich mich richtig erinnere, Niklas, einen Fehlpass, wo das Tor plötzlich frei war.
Das war Ersungur, ja.
Oder war das Ersungur? Ich weiß es gerade gar nicht
agiert.
Mehr.
Da hat er gedacht, den macht er gleich rein, hätte man auch besser ausspielen können. Aber finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das sind alles Fehler, die dazu beitragen, dazu zu lernen. Das sind wirklich hochtalentierte Jugendspieler. Und deswegen lieber schießt man beim Stand von 6-0 so einmal auf den Goalie oder drüber, als bei einem Stand von 1-1. Aber finde ich an der Stelle auch nochmal echt lobenswert und auch gar nicht zu verachten für unsere Kasse, denn mit Ersungur kam auch noch Ben Fahad rein in der 80. Minute für Jerome Gondorf, der dann später beim Elfmeter nochmal eine tragende Rolle spielt, aber finde ich richtig cool, den Jungen Spielzeit zu geben und auch da ihre Arbeit zu belohnen, die sie ja jede Woche abliefern und ihnen Spielzeit zu garantieren. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch monetäre Vorteile, denn auch da wird man ja seitens des DFB belohnt, wenn Jugendspieler Minuten sammeln in der Profimannschaft in der zweiten Liga. Und deswegen auch da nochmal Chapeau ans Trainerteam, alles richtig gemacht. Louis Benferhat hatte dann ja auch maßgeblich Anteil am 7. Tor, denn er will da eine am 16er am Außengrenze eine Flanke reinschlagen und Jamie Lawrence mit einem eindeutigen Handspiel, Hand ist oben, geht zum Ball, weg vom Körper, keine zwei Meinungen, und Marvin Wanicek lässt sich's nicht nehmen und trägt sich in die Torschützenliste ein, vor der Gegengerade, trifft zum 7:0, Deckel drauf, es war schon die Nachspielzeit, 90. plus 2. Achtes Saisontor für Marvin Wanicek, auch absolut starker Wert für einen Mittelfeldspieler. Und das Wunder vom Wildpark, der Vereinsrekord wurde egalisiert an der Stelle, 7:0. Wahrscheinlich am Ende des Tages, ja, doch irgendwie 3 Tore zu viel, aber nimmt man natürlich mit.
Auf jeden Fall, Wanicek trotzdem auch einer der wichtigsten Spieler bei uns, der hat ja auch seinen letzten Elfmeter vor der Gegengerade leider versemmelt. Und umso schöner, dass er sich da nochmal sein Selbstvertrauen zurückgeholt hat, weil ich glaube, jeder, der mal einen Elfmeter verschossen hat, der wird sich denken, ey, der Nächste, der muss rein, sonst drehe ich durch. Und ich glaube, das war schon schön zu sehen. 7:0, hast gesagt, vielleicht vom Ergebnis her ein bisschen zu hoch. Ich habe mir die PK nach dem Spiel angeguckt und mir tat Christian Tietz schon ein bisschen leid.
Eich hat es ja auch direkt abgeschmettert, ne? Da hat er auch direkt gemeint, so.
Eiche wollte gar nicht drüber
das reden. Das Ergebnis war ihm eigentlich scheißegal, so. Ja. Er wollte das auch gar nicht zu sehr hoch halten. Klar, für Journalisten und für uns Fans ist natürlich eine Sensation. Aber ja, fand ich da an der Stelle auch sehr kollegial von ihm, dem Gästetrainer gegenüber. Der hat mir tatsächlich auch da leid getan, wie er da saß und nicht wusste, wie ihm geschehen sollte.
Auf jeden Fall. Ich habe dann während dem Spiel auch nochmal versucht zu überlegen, wann war das letzte Mal, wo wir so viele Tore geschossen haben. Ich glaube, einmal haben wir 6:2 gewonnen in Regensburg vor ein oder 6-0 zwei Jahren.
6-0 war das sogar.
6-0.
Vor zwei Jahren, ne?
Und dann 7:0 gegen Braunschweig 2006. Aber
genau.
Ich kann mich selber an das Spiel gar nicht so wirklich erinnern, Niklas. Ich weiß nicht.
Ja.
Hast du bestimmt irgendwas jetzt hier auf dem Laptop und darfst vorlesen, was da passiert ist?
Aber natürlich, ich habe das natürlich direkt recherchiert. Ich habe mich daran erinnert, tatsächlich. Ich wusste es, weil so ein Ergebnis vergisst man nicht. Und es war die Zeit, wo ich quasi besonders viel Blut geleckt hatte und viel zum KSC gegangen bin. D1 damals noch, Alter Wildpark. Es war der 3. Mai 2006. Ich war im zarten Alter von 15, war Schüler und hatte natürlich nichts zu tun an den Wochenenden.
Das müsste aber dann gewesen sein im Jahr vor dem Aufstieg, oder?
Genau. Saison 05-06, es war unter der Woche, sehe ich sogar gerade. 3. Mai 2006, 17:30 Uhr im Wildparkstadion. Rate mal, wie viele Zuschauer damals?
Boah, bestimmt so 13.000, 14.000 nur oder so?
10.800.
Eieiei.
Gut, es war ein Mittwoch unter der Woche, aber andere Werte, die wir da Gott sei Dank heutzutage erzielen. Aber damals die Mannschaft schon auf dem aufsteigenden Ast gewesen unter Ede Becker. Wir können es gleich mal durchgehen. Wir haben natürlich die Torschützen angeschaut und auch die Aufstellung. Das ist natürlich Nostalgie pur. Ich erinnere mich, das war die Phase, wo ich extrem oft im Stadion war und den KSC sehr, sehr, sehr intensiv verfolgt habe. Ede Becker, damals natürlich noch Cheftrainer gewesen, fangen wir hinten an, im Tor natürlich Killer Miller, dann rechte Abwehrseite Thomas Kies.
Ah, kennst du den noch?
unser Cheftrainer Eiche zusammen mit Stolli in der Innenverteidigung und Bradley Cannell auf links. Ist geil, oder?
Bradley Cannell übrigens heute Cheftrainer von St. Louis.
In den USA, ne?
In den MLS, ja.
Ja, geil, auch witzig. Dann Gotti Adiobe zusammen mit Danny Schwarz im Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Gotti, unser Abräumer. Rechtes Mittelfeld, Michael Mutzel. Links Federico und Doppelspitze, Sturm, Kaplani und Basti Freis.
Das ist echt verrückt. Das hat ja auch dann Basti Freis ja gesagt. Ne? Beim letzten Mal waren sogar Eiche,
genau.
Freis und Miller noch auf dem Feld. Genau. Und
Basti Freis auch selber Torschütze gewesen an dem Tag. Und zwar hat er das 6:0 erzielt in der 68. Spielminute. Lass uns mal die Torschützen durchgehen. Ich finde es echt witzig. Es ist eine geile Zeitreise. Ich war damals nicht im Stadion, glaube ich. Daran würde ich mich, glaube ich, erinnern. Aber ich habe es damals auf jeden Fall live irgendwo gesehen. Auf jeden Fall wusste ich noch, dass es ein 7:0 gegen Braunschweig war. Ich hätte jetzt nur das Jahr nicht mehr gewusst. 1:0, Michael Mutzel, 9. Minute. Dann Edmond Kaplani, 2:0, 11. Minute. Giovanni Federico, 38. Minute 3:0, Danny Schwarz 4:0 in der 55. Dann wieder Kaplani 5:0, 63. Basti Freis mit dem 6:0, hab's gerade gesagt, in der 68. Minute und das 7:0 markierte der eingewechselte Jan Männer, der ja auch tragischerweise, ich hab's nachgelesen, im September 2022 schon verstorben ist. Damals übrigens bei Braunschweig in der Startformation im Mittelfeld ein gewisser Thorsten Lieberknecht.
Der auch heute noch gerne eine Person kennenlernen würde, der Fußballregeln aufstellt.
Stimmt. Ich weiß, ob das ist ein geiles gesehen. Interview mit ihm. Ja, ja. Ja, das habe ich gesehen.
Hervorragend, ja.
Hat auch großes Meme-Potenzial gehabt, dieses Video.
Ja, das stimmt. Aber du hast schon gesagt, krasse Zeitreise. Damals 7:0, jetzt gleich am Sonntag das nächste 7:0 gegen die Magdeburger. Was nehmen wir jetzt mit aus dem Spiel, Niklas? Wir haben in den letzten Spielen bewiesen, dass wir auch hinten mittlerweile gut stehen können, dass wir vorne weiter Tore schießen, wie wir Lust haben. Rückrundentabelle Platz 2, haben jetzt 38 Punkte und ich glaube noch 8 Spiele zu gehen. Also genau. Fakt ist, ich glaube, das kann man sagen, mit unten haben wir, glaube ich, fast nichts mehr zu tun, beziehungsweise gar nichts mehr. Also da, ich gucke nicht mehr nach unten, ich weiß nicht.
Ich würde auch sagen, das sind 10 Punkte auf Hansa Rostock. Ich meine, die Mannschaft da unten fangen auch gerade wieder an zu gewinnen. Extrem spannend da unten. Das Rennen um die rote Laterne nicht, weil ich glaube, der VfL Osnabrück, dem ist nicht mehr leider zu retten auf dem 18. Tabellenplatz. Aber von 17, ich sag mal, bis mindestens Platz 12, da trennen die Mannschaften lediglich 4 Punkte, da ist alles drin. Und Braunschweig hat gewonnen in Paderborn. Dann hat Rostock zu Hause gewonnen gegen Fürth und dann hat Kaiserslautern ein 1:1 geholt in Hannover. Das hat man jetzt auch nicht zwingend kommen sehen. Also die zwei da unten, der 16. oder 17., Rostock und Braunschweig mit Siegen. Also da ist noch gar nichts am Ende safe. Die Schalker, unser kommender Gegner, haben ja 5:2 bei unseren Berliner Freunden auf die Mütze gekriegt. Und das ist ja der kommende Gegner dann nach der Länderspielpause am Osterwochenende.
Ja, ich meine, jetzt kann man doch schon mal sagen, Attacke, oder? Einfach mal Vollgas. Warum nicht? Einfach mal die Großen ärgern.
Also, es ist natürlich wieder in diversen WhatsApp-Chats bei mir das Unwort mit U gefallen.
Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt ein neues Ziel ausruft, wo man sagt, wir wollen jetzt in die Belle Etage, sondern einfach jetzt Vollgas. Also weitermachen und gucken, was passiert und sich nicht einkacken, sage ich jetzt mal. Weil,
also ich will es mal anders formulieren. Ich will sagen, rein rechnerisch ist es absolut drin, oben dran zu bleiben. So, das kann man ja schon mal ausrufen. Ja. Und man kann ja schon jetzt mal sagen, gut, 40 Punkte ist natürlich immer so das Standardziel, aber einfach konzentriert weitermachen. Und so habe ich Eiche auch verstanden auf der PK. Ich glaube, er ist jetzt auch kein Fan davon, ständig auf die Tabelle zu gucken und die Punkte zu Platz 3 auszurechnen, sondern einfach in der Art und Weise konzentriert weiterzuarbeiten. Und
ja, guck mal.
Du, dann wird man sehen, was am Ende bei rauskommt.
Ich gucke jetzt nochmal auf die Spieltage, weil ich weiß ja, wir spielen ja noch gegen die Mannschaften, die über uns stehen, also ein paar zumindest. Du hast schon angesprochen, gut, Schalke, die sind natürlich unter uns. Dann kommt der FC St. Pauli in den Wildpark, da können wir die nochmal ärgern. Die haben jetzt auch nur einmal verloren gegen, war das nicht Magdeburg, gegen die verloren haben?
Das war Magdeburg, die haben in Magdeburg verloren.
Paderborn einzeln. Spielen wir noch, auswärts. Dann spielen wir
auch kein gutes Pflaster.
Ja, ja. Hertha natürlich, die sind mehr oder weniger um uns herum. Da bin ich auch gespannt, was für ein Spiel da passiert. Ich glaube, wenn Hertha oder KSC spielt, ist immer was geboten. Also es kann mit Sicherheit auch 5-5 ausgehen. Bin ich echt gespannt. Nürnberg.
Oder 8-8.
Oder 8-8. Der Nürnberg kommt auch noch.
Wenn der Trend so weitergeht.
Genau, Nürnberg ist natürlich noch am Start. Da gehst du wahrscheinlich auch noch hin. Ist nicht so weit weg von dir in München. Hannover kommt noch in den Wildpark. Die sind ja auch noch ein bisschen da oben mit dabei.
Rostock ist davor.
Rostock ist auswärts, genau. Und Elversberg haben wir auch noch am letzten Spieltag auswärts. Also
auch nochmal ein Heimspiel.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt nochmal hier gucke, also ich weiß, HSV spielt noch gegen Nürnberg am letzten Spieltag. Das wird auch ganz interessant. Hannover spielt gegen Kiel am letzten Spieltag. Also auch da die ganzen Mannschaften oben, das wird echt interessant. Ansonsten Paderborn spielt auch noch gegen den HSV. Kiel, Düsseldorf. Das sind alles Spiele, wo noch viel entschieden werden kann. Und irgendwann mal, ich glaube, wir haben nur 6 Punkte auf Platz 3. Also wenn wir weiterhin punkten und die anderen sich irgendwie zerfetzen, dann bist du ruckzuck auf dem 3. Platz. Also,
wir können es ja mal anders machen. Lass uns doch mal die Top 3 der 2. Liga tippen. Ich glaube, ich kann gerne den Anfang machen.
Die Top 2 stehen, glaube ich, fest.
Genau, also ich glaube, St. Pauli ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Ich glaube allerdings, dass Kiel nicht als Zweiter aufsteigt. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf wird durchmarschieren auf Platz 2. Mhm. Ich finde, die haben mich extrem beeindruckt.
Aber
auch wenn die,
das sind 6 Punkte.
Viele Punkte
auf Kiel.
Ja, natürlich. Aber es sind ja auch noch 8 Spiele zu gehen. Aber ich sehe die als ein bisschen kompletter an. Ist auch nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube, St. Pauli auf 1, Düsseldorf auf 2 und der 3. Platz werden sich dann Kiel und der HSV miteinander ausmachen. Wobei ich da Kiel auch absolut die Nase vorne haben sehe.
Also sagst du nochmal St. Pauli, Düsseldorf und Kiel, Top 3.
Genau.
Ja, ich bleib bei St. Pauli und Kiel auf 1 und 2. Und ich würde sagen, Stand jetzt Platz 3. Gut, HSV, ich glaube, die verkacken es noch. Das ist einfach in ihrer
DNA. HSV-Vierter, das haben wir beide eingeloggt.
Ja, boah.
Hannover ist auch so ein Ding, ne? Also, die sind auch nicht weit weg. Gut, die hätten jetzt halt gewinnen müssen gegen Laudern.
Ich habe das Gefühl, wir kommen durch die Hintertür.
Machen wir noch Relegation klar gegen Mainz.
Ich will es nicht ausschließen, weißt du. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass das Paderborn macht oder so. Ja? Wenn ich mir Paderborn angucke.
Du weißt, was passiert. Die Jungs vom Hertha Base Podcast lachen uns wieder aus, wenn wir hier über Platz 3 reden.
Schau mal, Paderborn hat die letzten 3 Spiele. Die haben gegen Braunschweig verloren. Die haben 3-3 gegen Schalke gespielt. Die haben da das alles komplett verzockt gegen Schalke. Und 0-0 gegen Magdeburg. Also bei denen läuft es jetzt nicht so gut. Hannover gucke ich mir jetzt auch mal an. Die haben 1-1, 3 unentschiedene Folge haben die. Gegen Düsseldorf 2-2, Wiesbaden 1-1 und Lautern 1-1. Und davor noch gegen Osnabrück verloren. Also auch die sind gerade nicht wirklich gut unterwegs. Düsseldorf, gut, die haben ja gegen uns 2-2 gespielt. Und dann gucken wir mal danach. Die haben gewonnen gegen Rostock, unentschieden gegen Hannover, gewonnen gegen HSV und gewonnen gegen Osnabrück. Also da gehe ich mit. Ich glaube, die spielen auch um Platz 3 noch. Düsseldorf, die beste Offensive der Liga mit 56 Toren. Wir haben ein Tor weniger, sind da aber noch voll im Saft. Ja, und dann der HSV, die sich aktuell ja sehr schwer tun, auch wenn sie 3-0 gegen Wiesbaden gewonnen haben. Aber ich glaube, bei denen werden die Knie noch wackeln. Und ich habe es ja gesagt, also die Top 6 untereinander, die spielen alle noch irgendwie gegeneinander. Also HSV vor allem, die spielen gegen Düsseldorf, Kiel und St. Pauli noch. Wenn ich es gerade noch richtig vorgelesen habe. Ansonsten wird es interessant. Also ich will nicht ausschließen, dass wir da plötzlich durch die Hintertür kommen, wenn wir so weiterspielen, weil ich wie gesagt, die Rückrundentabelle.
Ja, wenn wir so weiterspielen, dann ist es klar, dass wir dann wahrscheinlich nochmal anklopfen können, aber das müssen wir erstmal hinkriegen, ne? Die Konstanz an den Tag zu legen.
Ja, auf jeden Fall. Die Tabelle, die Rückrundentabelle, die tut es mir schon an. Viele sagen ja, das hat ja nichts mit der ganzen Liga zu tun und so weiter. Ja, schon, aber es ist ja diese Formsache. Und wenn wir die zweitbeste Mannschaft der Liga sind aktuell, seit der Rückrunde, so viele Tore schießen und uns aktuell ja so gut stabilisiert haben und auch jetzt mit der Doppel-6 noch besser agieren. Nebel ist jetzt natürlich wieder zurück. Bonic kommt auch wieder zurück nach der Gelbsperre.
Nikolai
Rapp hat man sogar Entwarnung gehört, jetzt heute oder gestern, dass es da nicht so tragisch ist. Ja, ich tue mir schwer zu sagen, dass wir da nicht durch die Hintertür kommen. Eine andere Geschichte ist es zu sagen, sind wir reif genug aufzusteigen? Da bin ich der Meinung, dass es noch zu früh ist. Aber
ja, aber das ist auch wieder so ein gutes Thema. Ich glaube, da gibt es nämlich auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, wenn wir also jetzt mal rein hypothetisch, ich sage nicht, dass es so kommt, aber wenn so eine Mannschaft wie wir oder eine Mannschaft in der Situation, in der wir sind, vom Kader her, vom Budget her, von der Infrastruktur her. Wenn so ein Verein aufsteigt, kann es natürlich passieren, dass du diesen Heidenheim-Effekt hast, dass du ein gesundes Kollektiv hast, dass du Leistungsträger halten kannst und dass du sagen kannst, okay, mit so einem stabilen Konstrukt aus Trainergespann, Leistungsträgern, Spielern, die über sich hinaus performen, ja, Niklas Beste jetzt für Nationalmannschaft hier nominiert, habe ich auch gedacht, what? Ja. Dann kannst du vielleicht noch mit Fans, Hexenkessel etc., sitzt in Heidenheim nicht so groß, aber da kannst du mit dem richtigen Gespann und mit dem richtigen Mindset und was auch immer schon so die erste Liga ärgern, so die anderen, das sieht man jetzt ja gerade. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so Vereine wie Darmstadt, so da bringt es halt relativ wenig aufzusteigen, wenn du direkt danach als 18er sang- und klanglos wieder runtergehst und der nächste Umbruch vor der Tür steht, weil der halbe Kader natürlich irgendwie auseinanderbricht. So, das ist dann auch wieder so die Schattenseite. Auf der anderen Seite will ich gar nicht wissen, wie viel mehr TV-Gelder du allein schon mit einem Jahr Bundesliga hast. Da ist ja auch nochmal eine Riesenschere da. Sowas kann ein Verein von Grund auf konsolidieren, wenn man es richtig macht und die Gelder da klug und clever investiert. Auf der anderen Seite kannst du halt dann auch wieder, ich wieder ein bisschen Schiss vor dem Arminia Bielefeld-Schicksal, die von der ersten in die dritte Liga runtergereicht wurden. Klar, mit viel Pech, aber das kann immer passieren.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich will abschließend, ich glaube, wenn ich jetzt Platz 3 tippe, ich bleib dabei, wir werden durch die Hintertür anklopfen und kommen, aber ich glaube nicht, ich will nicht sagen, dass wir Dritter werden. Ich glaube, dass da ist Düsseldorf in einer besseren Position. Aber ich glaube, bis zum letzten Spieltag wird unser Name, unser Verein im Aufstiegsrennen oder im Relegationsrennen, glaube ich, ein Thema sein in den Medien. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Ohne jetzt zu sagen, dass ich sage, also wir werden Dritter und ich kriege dann einen Haufen Nachrichten, die mir dann sagen, sag mal, was hast du eigentlich gesoffen?
Don't jinx it.
Ja, ja. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn wir so weitermachen, bleiben wir in diesem Kreis der Mannschaften, die noch ein bisschen mitspielen. Aber die besten Karten, glaube ich, wird Düsseldorf haben. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und Heidenheim hast du angesprochen. Ich glaube, es ist eine super Überleitung. Wir spielen am kommenden Donnerstag, den 21. März, ein Testspiel gegen den Bundesligisten auswärts. Natürlich fehlen da ein paar Leistungsträger bei uns, aber ist trotzdem ja interessant, gegen einen Bundesligisten zu testen. Natürlich viele Spieler dabei, die ja, Minuten sammeln möchten. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht so ein Debakel wird wie gegen Offenbach vor ein paar Wochen. Das braucht man nicht. Und dann geht es in eine kleine Mini-Pause, anderthalb Wochen.
Gut, da würden wir immerhin gegen Bundesligisten verlieren, nicht gegen Regionalligisten.
Ja, gut, stimmt. Und dann geht es in eine anderthalbwöchige Mini-Pause, wie ich schon gesagt habe, bevor es dann ja mit sage und schreibe über 6.000 KSC-Fans ja, nach Schalke geht. Das ist auch unglaublich, dass man da mit so vielen Auswärtsfans dahin fährt. Wir haben, ich glaube, im letzten Mal auch gewonnen durch dieses Traumtor von Marvin Wanicek. Erinnerst du dich noch?
Ja, genau. Auf Schalke 2-1. Genau. Richtiger Hammer aus, keine Ahnung, 30 Metern. War dann in der Sportschau auch für Tor des Monats nominiert. Ich weiß nicht, ob er es gewonnen hat.
Weiß ich nicht.
War auf jeden Fall in der engen Auswahl.
Und das andere Mal, als wir auf Schalke gewonnen haben, das da erinnere ich mich noch, 2-0, Doppelpack Christian Timm.
Bundesliga, gell?
Ja, ja. In diesen rot-gelben Trikots.
Genau. Ja, das war die erste Bundesliga-Saison, 07-08, wo es dann dieses sensationelle Kicker-Cover gab, wo der KSC irgendwie nach den ersten drei Spielen Tabellenführer war und der VfB Letzter oder Vorletzter. Und dann hast du da dieses Kicker-Cover gehabt mit Höhenflug und Downfall mehr oder weniger. Kann ich mich gerade noch schemenhaft erinnern. Aber ja, wollen wir mal noch einen kleinen Ausblick geben, Boris, auf das Spiel auf Schalke. Du hast es schon angekündigt, 31. März ist es soweit. Wir werden bei den Schalkern auf Schalke spielen. Ich glaube, immer was Besonderes. Die sind ja eine richtige Wundertüte. Kann alles passieren auf Schalke. Ich habe ein paar Arbeitskollegen bei mir im Umfeld, die Schalke-Fans sind. Die haben ihren Verein schon abgeschrieben. Die sagen schon, da könnt ihr hinfahren und die nächsten 7 machen. Das glaube ich jetzt eher nicht. Das wäre unwahrscheinlich. Auf jeden Fall, da sind sehr, sehr viele Leiterprobte aus meinem Bekanntenkreis. Ja, und ja. Ich habe denen aber gesagt, Leute, Da ist gar nichts entschieden. Ich sehe uns da jetzt auch nicht als den krassen Favoriten an. Auf dem Boden bleiben, Leistung abrufen und dann wird man sehen, was bei rumkommt. Ich glaube, im Vergleich zum Hinspiel hinkt ein bisschen Boris, oder? Weil damals neuer Trainer, erstes Spiel. Ich erinnere mich, im Wildpark, ich war in der Westkurve gesessen da, zwischen Gegengerade und Haupttribüne. Mhm. 3-0, total ungefährdet. Lars Stindl damals noch mit am Start gewesen. Schalke, aber da hast du gemerkt, da hat noch gar nichts gestimmt vom Ablauf.
Ja, die haben ja, wie gesagt, erster Trainer, die haben erstes Spiel unter neuen Trainer, genau, und die haben, ich glaube, 8 oder 9 Mal gewechselt in der Startformation und das allein ist nicht einfach. Jetzt gucke ich gerade nochmal auf die letzten Spiele von Schalke, also warum dürfen wir Schalke nicht so auf die leichte Schulter nehmen? Die haben zu Hause gegen St. Pauli 3-1 gewonnen, vor 2 Wochen ungefähr. Die haben noch ein 3-3 aufgeholt gegen Paderborn, also auch da Willenskraft. Dann natürlich gegen die Hertha 5-2 verloren. Das heißt,
die haben vor allem die 3 Heimspiele vor Paderborn haben die allesamt gewonnen. Ja, ne?
Mit 1-0, glaube ich.
1-0 Braunschweig, 1-0 Wiesbaden, 3-1 St. Pauli. Ja.
Schalke ist, ich glaube, du hast es gesagt, ist so eine Wundertüte. Weißt du, die verlieren auswärts gegen Magdeburg 3-0. Gegen Magdeburg haben wir 7-0 gewonnen. So, und dann am nächsten Spieltag gewinnt Schalke gegen St. Pauli 3-1. Also die sind so ein bisschen inkonsistent, was deren Spielweise angeht. Dann schrauben die da nochmal ein bisschen was hoch und holen 3-3 gegen Paderborn und dann gehen sie komplett unter gegen die Hertha. Und jetzt haben die nochmal, ich sehe hier ein Freundschaftsspiel gegen Gütersloh am Mittwoch, 20. März. Ja, und dann kommt der KSC mit 6.000 Mann nach Schalke. Also es wird ein Hexenkessel. Ich glaube, die ersten 15 Minuten werden wichtig sein, wie man da auftritt und wenn der KSC genauso wie jetzt gegen Magdeburg Feuer macht und ihr Spiel durchzieht, dann nehmen wir das mit. Ich glaube, Schalke aktuell geschwächt, die gucken immer wieder nach unten und haben jetzt, wie gesagt, eine kalte Dusche bekommen gegen Hertha. Die haben da natürlich viel investiert, auch ich glaube, früh stand es sogar schon 2-2. Nach 27 Minuten stand es 2-2, also das ging relativ schnell. Ja. Tabakovic 1-0 nach 2 Minuten, Terodde 1-1 nach 5 Minuten. Dann wieder Tabakovic, dann wieder Terodde. Also es waren hin und her die ersten.
Bei der Hertha im Tor ein gewisser Marius Gersbeck.
Stimmt, ja, liebe Grüße.
Bei dem 1-1 aber auch nicht so eine richtig gute Figur gemacht
hat. Ja gut.
Trotzdem liebe Grüße natürlich.
Passiert, aber wie gesagt, wie oft haben wir mal so ein Thema gehabt, ne, wo Torhüter so die unglücklichsten Menschen sind im Kader, weil wenn du zweiter Torwart bist, du hast halt keine Praxis. Du musst dir das Selbstvertrauen immer erst erspielen und wenn sowas passiert, natürlich immer unglücklich, aber trotzdem schön. Sein Traum ist es ja immer gewesen, im Olympiastadion zu spielen und ich glaube,
ist ja gut gegangen
auf jeden
Ende.
Fall 5-2 für unsere Herthaner ein sehr wichtiger Sieg und ja, jetzt kommen die Karlsruher und hoffentlich gibt es da wieder so ein 4-0, das wird mir schmecken.
Du, ich nehme auch ein 1-0, ich nehme auch ein 5-4, ich nehme auch ein 8-7.
Ja, wegen 0-4, weißt du? Schalke.
Also, ja, gut. Nicht schlecht. Ja, Wundertüte, das ist auch immer so eine geile Sache im Fußball. Da gibt es ja auch immer wieder Beispiele, die das belegen. Ein Beispiel: Saarbrücken hauen die Bayern aus dem Pokal und dann Drittliga-Alltag verlieren sie in Duisburg. Duisburg Tabellen 18. Also so Vergleiche immer schwierig. Deswegen alles möglich auf Schalke. Ich glaube, mit einem ähnlich couragierten Auftritt ist da auf jeden Fall was Zählbares zu holen. Und dann können wir uns auf ein nächstes Topspiel im Wildpark freuen. 20:30, 6. April. Ausverkauftes Haus gegen St. Pauli. Und in dem Sinne, Boris, hat mich gefreut, dass wir uns heute wieder zusammengeschalten haben. Dir weiterhin gute Besserung mit deinem Haxe.
Dankeschön.
Bist jetzt ja leidigerweise an die Couch gefesselt, hat auch seine Vorteile, kann ich mir vorstellen.
Manchmal ja, manchmal nein. Ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile im Leben. Aber ich hoffe, dass das schnell vorbei ist und das weiterhin so heilt, wie es tut, weil dann kann ich zum Hertha-Spiel eine Punktlandung setzen und hoffentlich da reisen, je nachdem. Aber
das wäre natürlich
geil. Da mache ich nochmal Meldung vorher und dann treffen wir uns da.
Wenn wir uns da sehen, das wäre ein Traum.
Super.
Top. dann dir gute Besserung, euch liebe Leute, eine gute Woche, eine gute Länderspielpause, bleibt gesund, wir sehen uns im Wildpark, bis dahin, macht's gut. Boris, diese Folge wurde euch wie immer präsentiert von unserem Partner
Science by DM.